Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie erneut zum Wernigerode Podcast und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie uns zuhören, dass Sie sich für das interessieren, was in Wernigerode passiert und dass Sie meinem Podcast auch so die Treue halten. Das ist, glaube ich, auch an der Zeit, dafür mal Danke zu sagen, dass es so viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die regelmäßig auch einschalten und zuhören. Und da bekomme ich auch viele Rückmeldungen an Fragen und auch an Lob und auch an Kritik und natürlich auch an Gesprächspartnern, die sich mittlerweile auch bewerben. Also das gibt es auch, dass also auch von außen sozusagen es Gesprächspartner gibt, die sich bewerben, hier im Podcast teilzunehmen. Und das freut mich natürlich, wenn sich auch die Menschen dafür interessieren und sich auch bereit erklären, mitzumachen. Heute habe ich einen nicht unbekannten Gast hier im Rathaus eingeladen, der seit einigen Monaten auch mit einem Geschäft hier in der Innenstadt von Wernigerode dabei ist. Das freut mich ganz besonders, weil es natürlich unseren Innenstadthandel auch belebt und er weiß selber auch und Sie wissen alle auch, dass ich mich dafür auch einsetze, dass der Innenstadthandel in Wernigerode attraktiv bleibt. Da haben wir jetzt ja erst vor kurzem eine Kampagne gemacht mit unseren Sommersprossen, wo sein Geschäft auch einen Preis gewonnen hat, das darf ich auch dazu sagen. Und wir versuchen den Einzelhandel ja immer auch mit neuen Angeboten, mit neuen Aktionen auch am Leben zu halten. Ich habe Friedrich Häuser heute bei mir im Studio zu Gast, der nicht nur sein Geschäft in Wernigerode hat, sondern, wenn ich es richtig weiß, auch noch eins in Quedlinburg und eigentlich ja bekannt ist als Antiquitätenhändler, auch in Funk und Fernsehen, insbesondere im Fernsehen auch durch die Sendung Bares für Rares bekannt geworden ist. Und lieber Herr Häuser, herzlich willkommen bei mir im Rathaus. Wie geht es Ihnen? Ist die erste Frage. Und haben Sie so einen Podcast schon mal gemacht?
Hallo, ich freue mich also, muss ich zuerst mal sagen, dass ich heute hier sein darf.
Freut mich auch.
Und Podcast in dem Sinne habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Das ist ganz spannend für mich heute auch mal, obwohl ich ja also wirklich über 10 Jahre Medienerfahrung habe.
Genau.
Aber das ist für mich neu. Aber alles Neue ist auch sehr verlockend für mich.
Mhm. Also herzlich willkommen. Ich würde so ein bisschen Sie vorstellen wollen. Sie können mir natürlich immer ins Wort fallen, wenn ich was vergesse oder was Falsches sage. Und würde Sie vorstellen und dann kommen wir zu unseren 5 Fragen, die ich jedem Gast stelle sozusagen. Also Sie sind 1952 in Ehningen, wird das so richtig ausgesprochen? Ehningen, genau. Bei Reutlingen geboren.
Richtig.
Ist das eine kleine Stadt? Ist das ein Dorf? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ehningen ist ein Dorf, gehört zu Reutlingen. Reutlingen ist eher schon bekannt.
Absolut eben, bekannt, ja.
Genau, von früher her große Textilmaschinenfabriken und industriell eigentlich sehr bekannt.
Ne? Mhm. Sie sind zur Schule gegangen, Sie haben die Mittelschule besucht, die höhere Handelsschule, sind verheiratet,
ja,
und haben eine Berufsausbildung und das passt ja irgendwie natürlich dazu, zum Kaufmann gemacht. War das ein Einzelhandelskaufmann oder
Zuerst die normale Verkäuferprüfung. Und dann weitergemacht zum Einzelhandelskaufmann.
Okay. Und Sie sind seitdem ja auch im Handel tätig, haben eine eigene Firma gegründet. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen was darüber, genau, wie so Ihr beruflicher Werdegang war, ja, nach der Lehre.
Ja, mhm. Also ich war eigentlich mein ganzes Leben im Verkauf und Vertrieb. Und das passte natürlich gut, nachdem ich das absolviert hatte, den Einzelhandelskaufmann. Habe dann in jungen Jahren in verschiedenen Branchen reingeschnuppert. Beim großen Konzern in der Schallplattenindustrie gearbeitet.
Ehrlich?
Also ja, raus aus dem Einzelhandel, richtig einen, wie ja, damals hatte man den Karrieredruck und da ist man zum Konzern gegangen, dann bin ich aus Süddeutschland nach Hamburg gegangen und habe also da richtig tatkräftig mitgearbeitet im Vertrieb. Ganz, ganz spannend. Kleine Einfügung noch. Ich habe da gearbeitet bis 1983 und da war der spannende Wechsel zur Compact-Disc. Ich habe also noch die CD mit eingeführt in Deutschland.
Ach, spannend. Ja,
ja, war unheimlich spannend. Mhm. Und dann habe ich mich aber, dann gingen die eigenen Wege los. Mhm. Nicht? Und dann hatte ich von Nullen eine eigene Firma aufgebaut, noch in Verbindung mit der Schallplattenindustrie. Wir haben in ganz Deutschland dann Einrichtungen gemacht für die Compact Discs, weil die vor einem großen Problem standen damals. Wo bringe ich die CD unter in meinem Geschäft? Und so haben wir richtige Einrichtungen geliefert. Ebenfalls total spannend gewesen. Und das habe ich auch 8 Jahre ungefähr gemacht. Dann ging das natürlich runter, wieder das Geschäft. Das ging unglaublich steil hoch, weil jeder brauchte das. Als dann aber die versorgt waren, ging das Geschäft natürlich runter, logischerweise, nicht? So, und dann kam eigentlich der ganz gravierende Schwenk zum Antikbereich, wobei ich sagen muss, das Antikinteresse war
immer da.
Immer da. Der Einstieg fand statt mit 12 Jahren. Und das kann ich vielleicht nachher dann nochmal erzählen.
Gerne, gerne, ja, da kommen wir
so,
noch dazu.
Genau.
Ja.
Also das war immer im Hintergrund, sozusagen privat. Ne? Aber dann habe ich mich auch, als ich das dann ad acta legte, habe ich mich voll und ganz auf mein Geschäft konzentriert mit dem Antikgeschäft. Und mit dem Antikhandel. Und das mache ich heute über 40 Jahre.
Das ist spannend, was Sie erzählen. Ich bin ja, deswegen frage ich nochmal nach, Sie sagten, das war ein Unternehmen für Schallplatten. Ich bin ja Schallplattensammler. Also ja noch relativ jung, oder ich bin Musikfan,
ja,
und sammle Schallplatten, aber nicht jetzt aus einer bestimmten, die müssen nicht ein bestimmtes Alter haben und müssen nicht gebraucht sein, sondern einfach die Alben, die mir gefallen,
ja,
sammle ich. Und der Vinylmarkt hat sich ja wieder enorm, ne? Sie haben ja so richtig, ne, der Vinylmarkt ist nach unten gegangen, da kam der CD-Markt,
Sie berichten
davon,
genau,
und jetzt ist ja wieder umgekehrt.
Richtig,
ne? Der Vinylmarkt
richtig
geht extrem nach oben, die Leute schätzen das Medium wieder. Was haben Sie da gemacht beim Schallplattenmarkt? Haben Sie Vertrieb gemacht von Schallplatten?
Vertrieb, genau, deshalb hatte ich eingangs gesagt, also mein ganzes Leben immer Verkauf und Vertrieb, nicht? Also ich habe dann ganz kurz auch in diesem Werdegang bei der Schallplattenindustrie als Produktmanager auch ein bisschen reingeschnuppert, aber der Vertrieb war meine Welt, nicht?
Spannend. Also ja. Sie sind jetzt im Antiquitätenhandel zuständig oder tätig,
ja,
und Sie sind dann bekannt natürlich geworden durch die ZDF-Sendung Bares für Rares. Ich würde,
genau,
jetzt aber Ihnen mal die Einstiegsfragen stellen wollen, die Sie so ein bisschen, damit wir Sie noch ein bisschen näher kennenlernen, und dann kommen wir zu Ihrem eigentlichen Geschäftsfeld.
Ja.
Welches Buch lesen Sie gerade? Lesen Sie viel? Kommen Sie zum Lesen?
Relativ wenig, leider.
Zeitmangel wahrscheinlich, ne?
Einfach,
ja.
Das hört sich immer so nach Ausreden,
nee, aber
an,
ist so, ich,
aber
kenn's.
Es ist, vielleicht kennen Sie das auch so. Zurzeit lese ich rein, mein lieber Bruder Alexander Häuser ist Autor.
Ach,
und
guck an.
Da habe ich gerade sein Buch in der Hand, Noch alle Zeit. Ganz empfehlenswert. Also er hat mehrere Bücher geschrieben.
Worum geht es da in dem Buch?
Und,
ganz kurz angerissen?
Ja, ganz kurz angerissen, dass mein Bruder eigentlich, es ist ein Roman, und dass mein Bruder eigentlich die Vergangenheit seines Vaters, also eigentlich unseres Vaters,
ja, ja,
so ein bisschen aufdecken will und begibt sich da auf, der quasi weggegangen ist, verschwunden ist, und man wusste dann nur so Richtung Norwegen, und er geht dann in diese Richtung und fährt nach Oslo, lernt auf der Fahrt nach Oslo eine Journalistin kennen, die ebenfalls eigentlich so sich ein bisschen finden will und so. Und die bleiben dann zusammen. Also der Vater ist damals einfach weggegangen. Er findet bei der Mutter in einem Versteck ein Sparbuch mit einem kleinen Vermögen und geht dieser ganzen Sache hinterher. Und wie gesagt, lernt dann diese Journalistin kennen. Und das ist ganz spannend, ganz lieb, gibt eigentlich dann auch eine kleine Liebesgeschichte, und ja, alles schön. Andere muss man lesen.
Okay, das klingt spannend. Herr Häuser, haben Sie ein Lieblingsreiseziel?
Ein Lieblingsreiseziel?
Reiseziel?
Ich habe viele Ziele eigentlich noch vor, aber wenn man über, okay, Lieblingsreiseziele, die sind gar nicht so weit. Ich bin unheimlich gerne im Allgäu, Berge,
ja,
und Oberitalien. So, das ist die Region, die ist schön so und relativ schnell zu erreichen.
Ja.
hängt vielleicht damit zusammen, dass ich gebürtig süddeutsch bin. Und je älter ich wurde, desto lieber bin ich in diese Region wieder gefahren.
Schön. Die dritte Frage an Sie. Welcher Person würden Sie gern einmal begegnen? Die kann noch leben, kann aber auch schon verstorben sein, wenn Sie einen Wunsch
schreiben. Also das hängt jetzt wieder mit meiner Tätigkeit zusammen. Ein Riesenwunsch wäre für mich, vielleicht 2, 3 Menschen kennenzulernen wie ein Van Gogh, ein Picasso oder einen Caspar David Friedrich. Ja. Weil ich diese Menschen, das sind jetzt natürlich ganz große Namen, aber die hätte ich einfach gern mal persönlich kennengelernt. Wie sind die privat sozusagen? Mhm. Und was haben die privat für eine Ausstrahlung? Und das stelle ich mir einfach gigantisch vor.
Das kann ich gut nachvollziehen. Welchen Beruf würden Sie noch einmal oder würden Sie erlernen, wenn Sie noch einmal ins Berufsleben starten würden? Gäbe es etwas außer dem, was Sie heute machen, was Sie gereizt hätte?
Ich würde wieder Antiquitätenhändler werden wollen. Das ist, weil das die Hauptzeit meines Lebens, das ist meine Berufung und deshalb mache ich das auch im hohen Alter, glaube ich, nach wie vor mit so einer Leidenschaft. Mhm. Ich möchte nichts anderes sein.
Das ist eigentlich auch eine vollkommene, das ist ja ein Glückszustand, ne? Wenn man beruflich das macht, was man auch immer machen wollte und nicht nochmal im Hinterkopf hat, ich hätte ja damals gerne das und das gemacht. Ne?
Genau. Und ich habe ja andere Dinge gemacht mit der Berufung im Hintergrund. Mhm. Und deshalb bin ich auch wahrscheinlich so ein glücklicher Mensch. Weil ich jeden Tag, ich muss nicht am Montagmorgen ein langes Gesicht haben.
Weil Sie keine Lust haben.
Weil ich keine Lust habe, sondern ich bin immer gut drauf, weil ich das machen darf, was ich immer machen wollte.
Schön.
Und das ist auch meine Empfehlung an alle Menschen. Sie sollen lieber irgendwo weniger bekommen, aber das machen, was sie lieben.
Sie haben völlig recht. Ja, sehe ich auch so. Letzte Frage. Auf welchen Alltagsgegenstand könnten Sie nicht verzichten?
Das hängt jetzt mit meiner Tätigkeit zusammen. Ja. Ich komme unmöglich ohne Lupe aus und auch natürlich mit gewisser wichtiger, spannender Fachliteratur. Mhm. Das brauche ich.
Die Fachliteratur sicherlich, weil man Dinge einordnen muss in der Fachliteratur.
Richtig.
Und die Lupe, weil man natürlich Dinge genau betrachten muss, ne?
Ja. Das brauchen Sie für ein Gemälde, das brauchen Sie natürlich sehr viel für, was wir ja auch viel machen, für Schmuck, für Münzen. Da kommen Sie ohne Lupe nicht klar. Ne?
Mhm. Ja. Interessant, da hatte ich noch, ich hatte schon viele Gespräche, aber Lupe ist neu. also Dankeschön, Herr Häuser, für Ihre Antwort auf die Einstiegsfragen. Gerne. Vielleicht gehen wir jetzt so ein bisschen auf das Thema ein, was Sie tun. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben schon viele andere Dinge alle im Vertrieb in ihrem Leben gemacht, aber die Leidenschaft für Antiquitäten war immer da.
Das war immer vorhanden.
Warum? Warum war das da? Was hat sie, wie ging das los?
Das kann ich sehr gut erklären. Und weil ich mich auch so gut erinnern kann. Ich bin in relativ einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Mhm. Und meine Eltern hatten immer nur, das war ja die, sag ich mal, verlängerte Nachkriegszeit.
Ja, klar.
Und da war nirgends großartig Geld vorhanden. So mussten die eben auch noch immer zusätzlich eine Tätigkeit annehmen, dass sie für eine große Wirtschaftstreuhand damals, ich weiß es alles noch, Hausmeisterfunktion hatten und so weiter. Und da bin ich als Kind abends ganz oft mitgegangen. Mhm. Und eines Tages war, weil ich wusste, dass ganz oben, das war wie eine Burg, dieses Gebäude, wohnte eine alte 96-jährige Dame mit einer Haushälterin. Mhm. Und eines Tages stand am Abend, als ich mitkam, standen ein paar Kartons unten. Und ich fragte, was ist denn mit diesen Kartons los? Weil ich als Kind sah, dass es da so glitzerte, dass da so Spiegelungen sind. Und dann sagten meine Eltern, das kann weg, das wird weggeworfen, das hat die Haushälterin, weil die Dame dann verstarb, das habe ich vergessen, und dann wurde dann geräumt, nicht? Und das kann also weg. Und naja, habe ich dann natürlich als Kind aufgemacht und geschaut. und entdecke 4, 5, 6 wunderschöne WMF-Jugendstilteile. WMF ist bekannt, gibt es ja heute noch, ja. Riesenfirma, eine weltweit arbeitende schwäbische Firma in Sachen Besteck und Gegenständen in einer Silberlegierung und so, waren riesig bekannt mit Jugendstilteilen und die sollten weggeworfen werden. Mhm. Für mich als 12-Jähriger, aber ich sage, das kann man doch nicht wegwerfen.
Ohne, dass sie die Kenntnis im Hinterkopf hatten, sondern einfach das Gefühl.
Nur das Gefühl, nur das Sehen, nur die Wertigkeit gesehen. Mm. Und dann wird mir gesagt, das kann man wegwerfen. Geht nicht. Mm. Und das hat mich mein ganzes Leben begleitet, werde ich nie vergessen. Und das glaube ich auch. Was heißt glaube? Ich bin sicher. Das war der Einstieg für mich zu Kultur, die Wertschätzung schöner Dinge.
Ja.
Und ja, das war ein solches Erlebnis für mich. Und ab diesem Zeitpunkt hat es sich dann fortgeführt, dass ich immer auf alte, schöne Dinge geachtet habe. Ich hatte auch die Begabung, sage ich jetzt mal, das zu erkennen. Kann ja auch nicht jeder, ist ja auch nicht schlimm, muss ja auch nicht jeder sehen können. Ich habe das Glück gehabt, dass ich einfach so auch der Blick für mich auf Gemälde oder überhaupt einfach antike Gegenstände, dass ich sehe, ist es etwas oder ist halt ein normaler Gegenstand, ein Gebrauchsgegenstand oder es ist was Besonderes.
Wie kommt man zu dem Wissen, das einschätzen zu können? Zum einen das Gefühl, darüber reden Sie, ist es dann schon auch die Erfahrung, ganz, ganz viele Dinge angeschaut haben, zu haben im Leben?
Ja.
Und ist es eine Mischung aus Bildung, Kulturbildung, also, Kunstbildung und der Erfahrung? Oder wie würden Sie das beschreiben?
Also ich bin kein Kunsthistoriker. Mhm. Viele haben das ja nun studiert und haben tolles Wissen. Ich habe mir das alles selber angeeignet. Mhm. Ich hatte gute Voraussetzungen, das habe ich einfach gespürt, nicht? Das, was ich gerade beschrieben hatte. Und habe das eben einfach durch Eigenstudium unheimlich viel gelesen, nachgeschaut, recherchiert. Und jeder Tag hat mich in den vielen Jahren einfach weitergebracht. Ich weiß heute bestimmt viel. Ich bin weit entfernt zu sagen, ich weiß alles. Ich lerne jeden Tag dazu, auch heute noch. Und das freut mich. Und das ist eben das Spannende an der ganzen Geschichte.
Absolut spannend. Herr Häuser, und wie sind Sie dann von dem Interesse des Jugendlichen oder des Zwölfjährigen dann da, über Ihren Weg in die, Sie haben ja gesagt, Schallplattenindustrie, war eine Station Kompaktdisc. Und wann haben Sie sich entschieden, das dann zu Ihrem Berufsfeld zu machen? Was hat dazu beigetragen, zu sagen, also das wird mein Beruf?
Ja, weil ich dann eben, ich habe in den vorgenannten Firmen und im Konzern und so, ich habe da auch gerne gearbeitet, aber ich spürte das in mir, dass ich auch der Typ bin für Eigenständigkeit, also für Selbstständigkeit. Ja. Und es wurde dann eben, der Wunsch wurde eigentlich immer größer, dass das Hobbygebiet sozusagen auszubauen und nur noch das zu machen.
Mhm.
Und durch das von Tag zu Tag mehr Wissen hat man dann natürlich auch den Mut, in der Richtung mehr zu machen. Und so hatte sich das eigentlich entwickelt.
Wie viele Jahre machen Sie das jetzt schon als Selbstständiger?
Also über 40 Jahre.
Ja. Eine Frage, weil ich glaube, dass das für unsere Zuhörer insgesamt ein ganz spannendes Feld ist, Antiquitätenhandel, Antiquitäten. Wie schätzen Sie die aktuelle Branchenlage ein? Weil ich ja schon denke, dass das auch etwas ist wie Kunst, wie Kultur, wie Kleidung oder besondere Kleidung, alles das ist ja etwas, was man on top macht, ne? Was man nicht wirklich zum Leben braucht.
Richtig.
Ne? Wie ist da die aktuelle Lage oder gibt es dann Auf und Ab in den letzten Jahren? Wahrscheinlich, ne?
Natürlich.
Immer dann, wenn es den Leuten gut geht, war wahrscheinlich auch der Antiquitätenhandel florierend.
Richtig, richtig. Also wie in jeder Branche gibt es eine Wellenbewegung da und aus bestimmten Gründen geht es mal besser, mal schlechter.
Ja.
Das ist auch eine Frage und ein Punkt, der mich eigentlich ein bisschen traurig stimmt, nach all meiner Erfahrung über so viele Jahre, heute sehen zu müssen, dass wir ein relativ großes Desinteresse in unserer Jugend haben, obwohl ich die sehr schätze. Ich habe selber ja einen Sohn, der Gott sei Dank
Interesse hat.
Ja. Aber ich sehe diesen Kulturverlust, der ist einfach da. Durch viele Mediendinge haben unsere Jugendliche heute, da ist eben das Handy das A und O und manch andere Sachen, die trinken, weil sie den Anspruch gar nicht haben, trinken auch aus dem Pappbecher. Denen ist es egal, ob das eine Maisentasse ist. Und genauso haben sie, ich sage jetzt mal, noch nicht vielleicht den Bezug zu einem Vollholzmöbel. Deshalb ist der Möbelmarkt auch total am Boden, weil ich möchte da keine Lieferanten schlecht machen. Wir leben heute in einer anderen Welt. Das Leben lebt von Veränderung. Und wenn jetzt da irgendein Möbel aus minderwertigen Materialien zusammengepresst wird, dann kann man das machen. Aber tut mir halt weh, wenn ich sehe, dass das bevorzugt wird, obwohl es nämlich gar nicht so günstig ist und man zum gleichen Preis vielleicht ein schönes altes Stück bekommen könnte und ich habe einen echten Holztisch oder Holzschrank.
Sind Sie zuversichtlich, was die Zukunft anbelangt? Weil ich sehe das ja, wir hatten vorhin das Beispiel der Schallplatte. Ja, das ist ja eigentlich auch so ein Retro-Gefühl, was wieder zurückgekommen ist, ne? Wo die Leute sich darauf besinnen und ich ja auch als Musikfreund diese Schallplatte auszupacken, mir das Cover anzugucken, mich über die Texte zu freuen und dieses, oh, selbst mein Sohn, der ist 9, großer Musikfan, ist natürlich auch mit der Musik, für die sich Papa interessiert hat, groß geworden, das ist eher schön, außergewöhnlich. Ja. Also mein 9-jähriger Sohn hört Pink Floyd, das ist eher außergewöhnlich. Ja. So, aber das habe ich ihm sozusagen nicht vermittelt, sondern es hat er so mitbekommen, ne? Und mag das auch so, dieses Platten auflegen. Ne? Also würden Sie sagen, dass das irgendwann auch dieses Interesse an Antiquitäten und an hochwertigen Möbeln und Schmuckstücken wieder zurückkommt? Ich glaube das.
Da ich mein ganzes Leben ein optimistischer Mensch war, glaube ich auch, dass ich da durch diese Wellenbewegungen, die es immer gab, auch bei unserer Jugend, nicht bei jedem, aber wenn sie eben ein paar Jahre älter sind, sich bestimmt was tun wird. Und manchmal, und da ist natürlich auch unsere Sendung, die wir jetzt 12 Jahre ja schon machen, und ich 10 Jahre dabei bin bei Baris Ferraris, habe ich gemerkt im Geschäft, dass ich plötzlich wieder jüngere Leute im Geschäft habe. Ja. Egal, ob die sich das jetzt leisten können oder nicht. Ich freue mich wahnsinnig, dass ein Interesse wieder da ist. Und daran sehe ich das und bin zuversichtlich, dass es bestimmt auch sich wieder verändern wird. Wir müssen nur aus diesem wahnsinnigen Tal wieder heraus.
Ja, Bares für Rares ist das Stichwort. Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, Herr Häuser, was die die Sendung nicht kennen, was passiert da vielleicht in einem Satz? Und zweitens, die zweite Frage, wie sind Sie dazu gekommen?
Ich nehme die zweite Frage weg. Ich bin eigentlich da so reingeschlittert, weil ich natürlich, wenn man so ein alter Händler ist, viele in Deutschland der anderen Händler kennt. Der ist inzwischen schon Jahre nicht dabei. Da war der Ludwig dabei aus Bayern. Den kannte ich damals schon, weil man eben in der ganzen Republik unterwegs war und auch Messen gemacht hat, Ausstellungen gemacht hat und sonst wie. Kennen sich all diese alten Händler, kennen sich fast alle. Und dann kannte ich den natürlich auch und da waren wir da im Gespräch und irgendwie, wie gesagt, reingeschlittert, dass wir dann plötzlich ein Casting mal im Geschäft gemacht haben und die Mühlen beim Fernsehen, die drehen sich ja ein bisschen langsam. Und da war wieder ein paar Monate Ruhe und da bin ich eben wieder gefragt worden nach ein paar Monaten, ob ich immer noch Lust hätte, da mitzumachen. Und so kam ich da irgendwie rein.
Ja.
So, das war die zweite Frage.
Ja.
Und die erste Frage, jetzt muss ich nochmal.
Die erste Frage war, also man kann es, glaube ich, im ZDF sehen, richtig?
Also um was es sich handelt.
Genau, also wo kann man sehen und sind Sie noch dabei und was passiert da?
Der Ablauf, ja.
Genau.
Also ich bin ja nach wie vor dabei. Ich gehöre zur Händlergruppe. Der Ablauf ist so, dass eben jeder Privatmann von zu Hause aus sich bewerben kann mit einem Gegenstand, mit einem Schmuckstück oder was auch immer.
Ja.
Wenn das geeignet ist, wird er eingeladen. Und dann geht dieses Stück zu zusammen mit dem Einlieferer sozusagen zuerst in die Expertenrunde. Und dort wird es wird der Gegenstand begutachtet, besprochen, Wertigkeit, Zusammensetzung und so weiter. Wenn der Wert ausgesprochen wurde von der Expertin oder vom Experten und der Einlieferer ist damit einig, dann gibt es die sogenannte Händlerkarte und dann kann der oder diejenige zu uns in den Händlerraum und da wird es dann quasi unter uns versteigert, wenn Sie so wollen. Und manchmal,
diese Experteneinschätzung gibt etwa in grobe Richtung über den Wert und Sie entscheiden dann, für welche Summe Sie das erwerben.
Und dann wird es entweder gekauft, manchmal unter der Experteneinschätzung, manchmal aber auch einiges darüber. Es kommt dann immer, also ich sage immer, wir sind, also der Händlerkreis, der Händler ist eben von der Front. Und die Expertise ist eben neutral und zieht nicht so den augenblicklichen Marktwert mit rein. So muss man das vielleicht sehen.
Und ihr habt die Brille auf, was könnte ich das verkaufen? Und wir, ist gerade das Interesse da, ne?
Genau, wir wissen doch, weil bei manchen Dingen sich das von Woche zu Woche verändert, wenn sie so wollen, oder etwas abstürzen kann. Und deshalb sind dann die Unterschiede auch. Mal unter der Expertise, mal über der Expertise.
Ja. Spannend. Also man kann die Sendung noch sehen mit Ihnen.
Richtig.
Im ZDF kann man sie sehen. Genau. Eine Frage, die mich brennend interessiert, Herr Häuser, ist, jetzt haben Sie so einen Weg hinter sich im Antiquitätenhandel, 40 Jahre. Sind im Fernsehen zu sehen, sind darüber auch bekannt geworden. Was hat Sie in den Harz verschlagen mit Ihren Geschäften? Erst in Quedlinburg und jetzt in Wernigerode. Warum? Was mich freut, aber wie kam das?
Da muss ich ein bisschen ausholen.
Gerne.
Zwei Sätze, weil das ist nicht nur die Erweiterung hier im Harz, sondern ich hatte vorher mal erzählt, nach Hamburg gegangen.
Ja.
Von Hamburg hatte ich auch mal, oder wir familiär, einen Aufenthalt von 16 Jahren in Dänemark.
Okay.
Und in Dänemark haben wir noch zwei Kinder bekommen. Mhm. Und da ist auch die Sophie mit dabei, der Sohn, der heute mit mir zusammenarbeitet. Und die Sophie, ganz liebes Mädchen mit Down-Syndrom.
Habe ich schon kennengelernt.
Genau. Und jetzt hatten wir folgendes Problem, dass wir leider zu spät erkannten, dass ihr Hauptproblem der Sophie das Sprechen ist. Die Sophie, die kann reiten, die versteht alles, die ist total umgänglich und eigentlich ein einfaches Mädchen zu handeln.
Ja.
Und plötzlich merken wir das und sagen, jetzt war Kindergarten Dänisch, Schule Dänisch und zu Hause immer Deutsch. Das ist für manche anderen schon auch schwierig, diese Zweisprachigkeit. So, und das haben wir erkannt und mussten ganz schnell irgendwas verändern. Und dann haben wir von Dänemark aus über Internet eine Schule, und das ist schon wieder ungefähr 15 Jahre her, eine Schule, die Inklusion hat, dass wir beide Kinder eigentlich zusammen in eine Schule unterbringen können. Und so sind wir in den Harz gekommen. Jetzt kam natürlich dazu, dass einfach der Harz, wir hätten genauso, ich sage jetzt mal, im Schwarzwald sonst wo landen können.
Das war die Schulsuche.
Es ging um die Schulsuche. Natürlich kam dann dazu, dass es hier schön ist.
Ja.
Es ist einfach schön hier. Ja. Und dann haben wir gesagt, so, machend.
Schön.
Und so kamen wir hierher.
Das freut mich. Ja. Und jetzt haben Sie Ihr Geschäft, wir sind bestimmt schon bei einer halben Stunde, das ist immer total spannend, mit Ihnen zu sprechen. Jetzt haben Sie Ihr Geschäft erweitert um eins in Wernigerode, darüber müssen wir reden. Warum haben Sie Ihr Geschäft in Wernigerode eröffnet und wie finden Sie Wernigerode? Das interessiert mich natürlich als Oberbürgermeister. Ne?
Ja, klar. Also Wernigerode, wir sind eben durch Dänemark nach Quedlinburg gekommen.
Genau.
Und Wernigerode fanden wir schon immer auch schön. Jetzt haben wir 15 Jahre Erfahrung in Quedlinburg von der Firma her und wissen natürlich, dass wir sehr viele Käufer, Kunden, Interessenten aus Wernigerode haben und aber auch aus dem Harz, also aus den Bergen raus sozusagen.
Okay.
Wir haben viele ältere Kunden und haben gesagt, so, und jetzt machen wir ein zweites, eine Betriebsstätte noch in Wernigerode, mhm, und kommen eigentlich dieser Kundschaft entgegen. Mhm. So, das war die Überlegung.
Schön.
Und wir sind auch, und da freuen wir uns unheimlich darüber, wir sind ganz lieb und toll aufgenommen worden. Und ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher, ich werde oft auf der Straße angesprochen. Und dann spricht man darüber, dass es so schön ist, dass wir hier sind.
Das freut mich, ja, dass Sie sich wohlfühlen in Wernigerode. Das ist, glaube ich,
absolut,
auch eine Erweiterung für die Stadt. Und ich bin da wirklich glücklich drüber.
Nein, dass Sie also, aber ich möchte auch gerne in unserem Gespräch das einfach mal sagen, dass Sie da einen großen Pluspunkt haben. Das wissen Sie auch. Und weil Sie so viel für die Stadt tun.
Dankeschön.
Und machen, muss man absolut auch an der Stelle mal sagen.
Das freut mich sehr. Dankeschön. Vielleicht abschließend noch, man könnte Ihnen, wahrscheinlich müssen wir noch einen zweiten Teil miteinander machen. Haben Sie, das würde mich interessieren, weil Sie so viele Gegenstände auch schon gesehen haben, gibt es etwas, woran Sie sich erinnern können, nicht eine Art Lieblingsgegenstand, aber etwas, was Sie überrascht hat in Ihrer beruflichen Laufbahn, wo etwas vielleicht einfach erschien und dann unglaublich wertvoll war? Oder etwas, wo Sie sich als Gegenstand noch dran erinnern, weil es was ganz Besonderes war? Also was herausragt aus den vielen Gegenständen? Oder gab es sowas nicht? Gab es so viele Gegenstände, die besonders waren, dass man gar nichts nennen kann?
Ne, kann
Sie haben doch bestimmt hunderte Gegenstände gesehen, ne, und Bilder.
Tausende von Teilen.
Ja.
Das würde jetzt wirklich in den Rahmen sprengen.
Ja.
Weil so eins, ich habe einige im Kopf, so, wissen Sie. Aber das kann man so gar nicht benennen. Natürlich diese 20 Teile, die denn aus dem Rahmen fielen, die gab es natürlich, dass man mal ein Gemälde gekauft hat,
ja,
und gedacht hat, ach, das ist wieder eins von vielen, und hatte die Zeit nicht beim Kauf
zu schauen
auf die Signatur und stellt fest, mein Gott, das war im maritimen Bereich ein ganz bedeutender Name, mhm, und so. Das sind dann herausragende Dinge. Oder es gibt auch selten zu finden ein Stammbuch zum Beispiel. Mhm. Das war ein osmanisches Stammbuch aus dem 16. oder 17. Jahrhundert, mhm, mit bedeutenden Einträgen und Skizzen, Malereien drin und so. Das ist auch so ein Punkt. Aber so gibt es etliche noch. Also ich kann jetzt nicht sagen,
ja,
so, und ich hatte auch mal den Picasso. Den hatte ich leider nicht.
Mhm.
Aber etliche Sachen, die sich sehr schön entwickelt hatten, vielleicht auf den zweiten Blick. Oder auch auf den ersten Blick, klar.
Vielleicht abschließend noch für die Zuhörer, Sie sind auch mit dem Schloss Wernigerode verbunden, ne?
Ja.
Vielleicht dazu noch ein Satz.
Genau, also auch da freue ich mich sehr darüber,
ja,
dass ich mit Dr. Juranek, ja, seit 8 oder 9 Jahren jedes Jahr Teuer oder Täuschung, mhm, mit ihm zusammen veranstalten darf. Also das ist meine besondere Verbindung. Ich liebe natürlich, das muss ich auch zuerst sagen, ich liebe das Schloss Wernigerode.
Ja, ich auch.
Also das ist, ich habe viele Schlösser gesehen, aber das hat so ein Charme, ist so besonders und,
ja,
so, und hat natürlich auch eine solche wirklich äußerst geeignete Person wie den Dr. Juranek.
Ja.
Und wir hatten uns eigentlich auch kennengelernt vor 8, 9 Jahren und auch gleich
verstanden,
einen großen Draht und haben uns gut verstanden.
Ich, ja, war die Woche oben, wir haben da den Kirchgang,
ja,
wieder eingeweiht sozusagen, und da ist ein Handlauf angebracht,
ja,
worden aus Holz, der gebogen wurde sozusagen mit so einer Heißdampftechnik,
ja,
vom Tischler. Also es war hochinteressant.
Ja,
ne?
hab ich in den Nachrichten gehört.
Ja, 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 das, mhm, war wirklich toll. Mhm. Herr Häuser, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben bei meinem Podcast, dass wir miteinander sprechen konnten. Das hat mich sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne.
Ich glaube, Sie haben so viel Interessantes zu erzählen. Sie sind eine Bereicherung für die Stadt Wernigerode. Darüber freue ich mich sehr. Und
ganz lieb, Dankeschön.
Und danke, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihrer Familie natürlich alles Gute und bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns zugehört haben. Herr Häuser, Ihnen alles Gute. Vielleicht setzen wir das mal fort, Teil 2, und unterhalten uns weiter.
Ja.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.
Bedanke mich sehr für heute. Danke.
Danke.
Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.